Hast du schon einmal gezweifelt? Mal jetzt nicht nur so allgemein mal an irgendwas gezweifelt, sondern im Glauben gezweifelt. Dich gefragt, stimmt das denn alles so? Wenn man so mit Menschen spricht oder wenn ich mit Menschen so spreche in Gemeinden, dann ist es interessant, das erleben Menschen sehr unterschiedlich, was man da an Antworten bekommt. Und ich habe so den Eindruck, es gibt Menschen, für die ist das gar kein großes Thema. Die haben einen sehr kindlichen Glauben und die stellen sich dann auch mal die Frage, ist das so oder ist das so? Was sagt eigentlich die Bibel? Habe ich das vielleicht anders gelernt, als es wirklich ist? Und das ist aber so ein ganz natürlicher Prozess, dass man sich mal fragt, stimmt das nicht? Aber das ist kein großes Thema. Und dann gibt es Menschen, wenn man die anspricht, drauf sagen, oh ja, das kenne ich sehr gut, das ist ein größeres Thema in meinem Leben. Wir Menschen scheinen da sehr unterschiedlich zu sein, so wie wir sind. Unterschiedlich sind sicher auch die Wege, die wir geführt werden. Der eine erlebt Dinge, die der andere nicht erlebt. Sowohl positiv, Dinge mit Gott erlebt, der andere sagt, das habe ich noch nicht erlebt. Oder auch an schwierigen Wegführungen. Wir sind alle sehr unterschiedlich und erleben auch dieses Thema unterschiedlich. Es geht heute in der Predigt um einen Jünger Jesu, der an einen Punkt gekommen war, wo er gezweifelt hat und wo er ganz ehrlich sagt, ich kann das nicht glauben. Uns geht darum natürlich, wie Jesus mit ihm umgeht. Situation ist die, nach der Auferstehung Jesu, seine Jünger hatten sich versammelt und Jesus ist ihnen begegnet. Sie hatten Jesus also gesehen und konnten deshalb an seine Auferstehung glauben. Aber einer der Jünger war eben nicht mit dabei gewesen. Und das war, wisst ihr es? Thomas. Thomas war da nicht dabei gewesen. Und was dann als nächstes passiert, das lese ich jetzt, Johannesevangelium, Kapitel 20, Vers 24 bis 29. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meine Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, da wo Jesus bei der Kreuzigung verwundet worden war, dann kann ich es nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern sei gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wegen dieser Geschichte hat man dem Jünger Thomas manchmal den Beinamen der ungläubige Thomas gegeben. Und der Name geht irgendwie so mit ihm. Ach, das ist doch der ungläubige Thomas. Ich habe mir so überlegt, aus der Beschäftigung mit der Geschichte, eigentlich finde ich das nicht so richtig fair, ihn so zu bezeichnen. Die anderen Jünger waren dem auferstandenen Jesus eine Woche vorher begegnet und hatten eine Woche vorher an die Auferstehung geglaubt. Er war nur einfach eine Woche später aufgrund der Umstände. Als er jetzt hier dem Auferstandenen begegnet und ihn auch sieht, wie die anderen Jünger, glaubt er ja auch. Also ungläubiger Thomas. Er spricht sogar das klarste Glaubensbekenntnis aus, wer Jesus ist, das wir vielleicht im Neuen Testament überhaupt haben von irgendeinem Menschen. Wer Jesus ist. Er sagt hier zu Jesus, mein Herr und mein Gott. So viele Stellen haben wir gar nicht im Neuen Testament, wo das so klar ausgesprochen wird. Jesus ist Gott. Hier steht es im Bekenntnis des Thomas, ganz klar in der Bibel. Im Bekenntnis dieses Mannes. Und bei Thomas war das nicht nur ein Lippenbekenntnis. In den Folgejahren widmet er diesem Glaubensbekenntnis sein Leben. Er zieht mit dieser Botschaft durch den Nahen Osten bis hin nach Indien. Und letztlich lässt er auch sein Leben für diese Botschaft. So wie der Apostel Paulus im Westen, so wird er zum Apostel des Ostens. Ich merke das manchmal, wenn man in den Ländern unterwegs ist, im Irak zum Beispiel, wie du viele Traditionen findest im Mittleren Osten bis hin nach Indien, die sich auf diesen Thomas bis heute berufen. Der ungläubige Thomas, nee, ich finde das ein bisschen schwierig, diese Bezeichnung. Die Dinge haben bei ihm etwas länger gedauert, er ist anders geführt worden als die anderen. Vielleicht war er auch etwas skeptischer veranlagt als die anderen, wir wissen das ja gar nicht so genau im Detail. Aber er gehört dazu, wie alle anderen Jünger auch. Wir lesen auch nichts davon, dass die anderen Jünger ihn irgendwie getadelt hätten, als er noch nicht glauben konnte. Thomas bekommt seine Zeit und Jesus geht seinen ganz eigenen Weg mit ihm. Und letztlich wird aus Thomas einer der wichtigsten Zeugen des Evangeliums überhaupt. Er wird der Apostel des Ostens, ein Mann des Glaubens, nicht ein Mann des Zweifels, ein Mann des Glaubens. Wie kam das, trotz dieser Zweifel am Anfang? Mir ist in dieser Erzählung hier etwas aufgefallen, der Zusammenhang nämlich von Sehen und Glauben, das spricht aus diesem Text hier heraus. Die anderen Jünger glaubten an die Auferstehung Jesu, weil sie Jesus gesehen haben. Sie haben es auch gesagt zu Thomas, wir haben den Herrn gesehen. Und wir könnten jetzt das ganze Johannesevangelium durchgehen, die Auferstehungsgeschichten, wie Menschen dem Auferstehenden begegnen. Immer wieder spielt das Sehen eine ganz wichtige Rolle in diesen Texten. Die Menschen haben den Auferstandenen gesehen. Und das spielte eine Rolle für ihren Glauben, eine ganz wichtige, zentrale Rolle. Und dieser Zusammenhang zwischen Sehen und Glauben findet sich auch schon vorher im ganzen Dienst Jesu. Jesu hat nicht nur gepredigt. Die Evangelien betonen sehr stark, dass Jesus auch herumgezogen ist und dass er Wunder vollbracht hat, dass er Menschen geheilt hat, dass etwas sichtbar wurde von dem Heil, das in seinem Namen liegt. Das Neue Testament nennt diese Taten Zeichen der Herrschaft Gottes. In diesen Wundern wird zeichenhaft etwas sichtbar, was das Reich Gottes letztlich ist, nämlich Heil für den ganzen Menschen und für die ganze Welt. Jesus hat das in seinem Dienst sichtbar gemacht für die Menschen. Als Johannes der Täufer im Gefängnis sitzt und auch so einen Moment hat, wo er sich fragt, vielleicht so zweifelt, ist Jesus wirklich der Messias? Da schickt er seine Jünger mit dieser Frage zu Jesus. Bist du dieser Verheißene? Und Jesus antwortet ganz interessant auf diese Frage. Er sagt, geht, er sagt es zu diesen Jüngern des Johannes, geht und sagt Johannes, was ihr hört und seht. Lahme gehen wieder, Blinde können sehen und so weiter. Er sagt, ihr könnt es sehen, ihr könnt es wahrnehmen, wer ich bin. Es ist sichtbar und erfahrbar. Jesus ist heute natürlich nicht mehr sichtbar auf der Erde, so direkt für unsere Augen, so wie ich euch sehe, so können wir Jesus nicht sehen. Aber wir ermutigen doch auch heute Menschen, wenn du wissen möchtest, was dran ist an diesem Jesus, dann lad ihn einfach in dein Leben ein und bitte ihn, dir zu begegnen und dann schau mal, was du für Erfahrungen hast, was passiert in deinem Leben. Lass dich einfach mal drauf an. Auch wenn wir das nur im übertragenen Sinne sagen können, aber wir sagen doch, Jesus ist erfahrbar, Jesus ist sichtbar, wahrnehmbar, wenn du dich auf ihn einlässt, auch heute. Es gibt diesen Zusammenhang von Sehen, von Jesus erfahren und Glauben, ganz eindeutig im Neuen Testament, an ganz vielen Stellen. Wenn es einen Zusammenhang von Sehen und Glauben gibt, dann gibt es wohl auch einen Zusammenhang von Nicht-Sehen und Nicht-Glauben, oder? Das ist ja ganz offensichtlich hier bei Thomas so. Er sagt, wenn ich nicht sehe und die Nägelmale ertasten kann, kann ich es nicht glauben. Ich dachte mir so, das klingt eigentlich sehr modern. Ne? Wenn ich es nicht sehe, kann ich es nicht glauben. Das könnte ein Mensch des 21. Jahrhunderts gesagt haben. Das sagen die Menschen ja auch manchmal heute. Was ich nicht wissenschaftlich messen, erklären, beweisen kann, das glaube ich nicht. Jetzt würde ich ja sagen, letztlich musst du dich immer entscheiden, ohne letztendliche Beweise zu haben. Für den Glauben wirst du keine letztendlichen Beweise finden, für den Unglauben aber eben auch nicht. Letztlich kommst du an einer Entscheidung ohne letztendlich sichere Beweise gar nicht drumherum, egal welchen der Wege du gehst. Beides ist eine Entscheidung. Die Philosophie lehrt uns, du musst dich immer für gewisse Grundannahmen entscheiden, die sich nicht beweisen lassen. Und wenn wir es mal durchspielen, wenn du tatsächlich nur glaubst, was du siehst, was du ganz verstehen und wirklich beweisen kannst, kommst du in diesem Leben nicht weit. Ja, sogar die moderne Naturwissenschaft, die moderne Physik lehrt uns das. Wir können nicht alles bis ins Letzte mit Kausalität und unserem menschlichen Verstand erklären. Die Wirklichkeit ist damit nicht abzubilden. Aber ich möchte diese Aussage von Thomas hier gar nicht abtun. Im Gegenteil, es ist eine sehr ehrliche Aussage. Er macht ja hier nichts vor oder will zweifeln aus Boshaftigkeit oder sonst was, sondern es ist eine ganz ehrliche Aussage. Ich bin Jesus nicht begegnet und ich kann deshalb nicht so wie ihr glauben. Tut mir leid. Ich zweifle daran, dass das sein kann. Thomas ist eigentlich sehr offen und ehrlich hier. Und das, was Thomas hier erlebt, erleben doch viele auch mal in ihrem Leben. Dass man eine Situation erlebt, wo man gerade in dieser Situation nichts von Gott sieht. Wo man sein Handeln vielleicht nicht versteht. Und dieser Gedanke kommt, stimmt das alles mit Gott wirklich so? Stimmt das so, wie andere das sagen? Stimmt das so, wie ich das bisher gedacht habe? Ich bete lange für etwas, aber es tut sich nichts. Zumindest sichtbar. Kann ich einfach so weiterglauben? Bitte, so wird euch gegeben. Muss ich einfach nur lange genug dranbleiben und dann passiert das, was ich erbeten habe? Was, wenn nicht? Vielleicht beginne ich dann an nachzudenken. Oder ich sehe das Leid in der Welt oder werde selbst einen schweren Weg geführt. Ich habe eine Familie vor Augen, die bereits das zweite ihrer Kinder verloren hat. Und wenn man nur ansatzweise versucht, sich da rein zu versetzen, dann sagt man, ich kann darin jetzt Gottes Liebe nicht einfach so erkennen. Tut mir leid. Kann ich aber trotzdem an einen Gott glauben, der wirklich durch und durch Liebe ist? Das sind ja so Situationen, in denen so Fragen kommen können. Auf verschiedene Art und Weise, dass wir uns vom Glauben her Dinge vorstellen, wie wir denken, dass sie sein müssten. Und dann aber merken, sie sind gar nicht so. Für den einen ist das kein großes Problem, ich habe das vorhin schon gesagt, und Glaube entwickelt sich und kann auch reifen an solchen Dingen. Den anderen führt es aber unter Umständen wirklich auch in eine Krise. Diese Frage von Thomas gibt es auch heute. Kann ich glauben, wenn ich Gott gerade nicht sehe und wenn ich ihn nicht verstehe? Wie kann ich dann glauben? Der einfachste und naheliegendste Weg, logischste Weg, um doch glauben zu können, wäre oder ist, dass aus dem Nichtsehen wieder ein Sehen wird und deswegen dann auch aus dem Nichtglauben wieder ein Glauben. So ist es ja hier in dieser Erzählung. Thomas bekennt, dass es ihm schwerfällt zu glauben, und daraufhin zeigt Jesus sich ihm. Er kommt und wendet sich Thomas direkt zu. Sieh meine Hände, du kannst mich betasten, ich mache mich sichtbar für dich und erlebbar für dich, damit du glauben kannst. Das wird uns ja hier geschildert. Wie ist es bei uns, wenn wir Jesus nicht erleben, ins Zweifeln kommen? Dann ist das ja auch die naheliegendste Lösung, dass wir Jesus bitten, Herr, begegne mir doch neu. Jesus, zeig dich mir neu. Lass mich Erfahrungen mit dir machen. Lass mich dich sehen. Eine tiefe Sehnsucht in Ruhe. Dann kann ich auch wieder glauben. Ich denke, es ist ganz naheliegend und wir dürfen so beten, dass Jesus uns neu begegnet, dass wir Erfahrungen mit ihm machen. Wir dürfen für andere, die durch eine Krise gehen, dafür beten. Und oft genug geht Jesus darauf ein, und ich habe das selbst häufig so erlebt, dass er mir auf irgendeine Art und Weise begegnet oder eine Antwort schenkt. Nun könnte diese ganze Erzählung mit Thomas und Jesus eigentlich genau damit aufhören. Mit etwas Verzögerung hat Thomas Jesus dann doch noch gesehen und deshalb letztlich dann auch geglaubt. Alles kommt in schöne Harmonie, und so wünschen wir uns das ja manchmal auch für unser Leben, dass das so schön aufgeht. Und der Schlusssatz dieser Geschichte müsste dann eigentlich heißen: Selig sind, die Jesus dann doch noch sehen und die deswegen dann auch glauben können. Nur, wie das so häufig ist in der Bibel und bei Jesus, er sagt etwas ganz anderes. Im letzten Satz, dem Höhepunkt der Erzählung, sagt Jesus etwas komplett anderes. Es ist wie ein Paukenschlag. Ich glaube, dass Jesus hier klar machen will, ja, Sehen und Glauben gehört zusammen, aber Es gibt da noch eine ganz andere Dimension. Und es ist entscheidend wichtig für euren Weg als meine Jünger in dieser Welt, dass ihr das versteht und dass ihr das ernst nehmt, diese andere Dimension des Glaubens. Und Jesus sagt, selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Natürlich hat Jesus damals zunächst einmal gemeint, ihr seid jetzt meine Jünger, Thomas und die anderen, ihr seht mich direkt, deswegen könnt ihr glauben. Und es wird später mal Menschen geben, in den Jahrhunderten später, die werden mich nie gesehen haben, so wie ihr, und die werden trotzdem an mich glauben können. Wir haben Jesus nicht direkt so gesehen. Wir sind einfach 2000 Jahre zu spät, um ihn direkt zu sehen. Und trotzdem können wir an ihn glauben. Aber Jesus sagt mit dieser Aussage ja noch viel mehr. Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Jesus sagt damit, es gibt einen Glauben trotzdem. Obwohl Gott gerade auf meine Gebete nicht sichtbar eingreift, will ich ihm weiter vertrauen. Obwohl ich nicht alles verstehen kann, gehe ich weiter mit ihm. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Es gibt das, dass Menschen durch ein Dunkel gehen, wo sie Gott nicht sehen und doch glauben. Ich möchte es einfach mal so plakativ sagen, auch wenn es Nacht ist, kann man an die Sonne glauben. Das Zweite, was Jesus hier deutlich macht, diese Dimension des Glaubens, nicht sehen und doch glauben, ist eigentlich gar kein ungewöhnlicher Ausnahmefall. Diese Dimension gehört zur Nachfolge ganz normal dazu. Die Bibel ist nicht nur voll von dem Zusammenhang von Sehen und Glauben, sie ist auch voll von dem Zusammenhang von Nicht-Sehen und doch glauben. Das Neue Testament definiert Glauben geradezu als ein Vertrauen auf Dinge, die man nicht sieht. Zwei Bibelstellen, Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube ist, eine Definition, der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Glaube ist Vertrauen auf Dinge, die man noch nicht sieht, weil Jesus sein Reich jetzt noch nicht sichtbar vollendet hat. Eine zweite Stelle, 2. Korinther 5, Vers 7, da sagt Paulus, denn wir wandeln, wir leben jetzt noch im Glauben und nicht im Schauen. Ja, Jesus lässt uns da und dort schon Dinge erleben, wo wir das Kommen seines Reiches sichtbar ertasten können, erfühlen können, wo wir Eindrücke davon bekommen, wie Gott sein Reich baut, wo er es etwas sichtbar macht davon. Aber es wäre eine falsche Vorstellung, dass es immer und umfassend in allem schon so sein müsste. Wir leben noch im Glauben und noch nicht im Schauen, umfassend im Schauen. Der Weg mit Jesus hier auf dieser Erde vor seiner Wiederkunft ist immer auch, nicht nur, aber auch ein Stück Nichtsehen. Ein Stück noch nicht erleben, noch nicht alles verstehen können. Das gehört zum Weg des Glaubens auch mit dazu. Es ist ein ganz weites Thema. Wir können heute in der Predigt diese ganze Thematik nur anreißen. Da gibt es jetzt so viel dazu zu sagen. Was kann denn eine Hilfe sein in solchen Situationen? Dann wirklich zu glauben. Wir könnten anfangen, durch die ganze Bibel zu gehen, bei den Psalmen. Wie oft lesen wir solche Sachen bei den Psalmbetern, die gebetet haben, Gott, wo bist du? Kennt ihr diese Stellen in den Psalmen, wo man manchmal denkt, wow, die beten ja offen und frei vor Gott mit all ihren Zweifeln und Fragen. Und was hat ihnen geholfen? Schauen wir mal näher hin in den Psalmen. Könnten wir durch die ganze Bibel gehen. Wir könnten uns miteinander hinsetzen. Es wäre, glaube ich, wertvoll, mal austauschen miteinander. Was hat uns denn persönlich in schwierigen Zeiten geholfen? Zu glauben. Was war uns konkret eine Hilfe? Ich glaube, das ist ein ganzer Reichtum, auch hier in der Gemeinde vorhanden. Ein riesiges Thema, das wir gar nicht umfassend behandeln können. Ich möchte aus dieser Erzählung von Thomas einen Aspekt noch anreißen. Thomas steht in seiner Krise nicht allein. Der Glaube ist nicht etwas, was wir nur allein irgendwie in unserem Kopf irgendwie mit uns selbst ausmachen. Glaube ist ein Beziehungsgeschehen. Und deswegen ist Thomas hier nicht alleine. Er ist zum einen mit seinen Zweifeln eingebunden in eine Gemeinschaft des Glaubens. Vers 24, und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Wir glauben gemeinsam. Und wenn es einem gerade schwer fällt, dann wird er von den anderen dafür nicht verurteilt, sondern sie glauben für ihn mit. Sind wir als Gemeinden Stützen für die, die im Glauben gerade es schwierig haben? Oder sind wir eine zusätzliche Belastung? Wohl dem, der eine Gemeinde hat, die in solchen Zeiten eine Stütze ist. Ich habe das oft erlebt und bin Gott so dankbar dafür in diesen Zeiten. Ich erinnere mich an ein Abendmahl, als wir eingeladen wurden, nach vorne zu kommen. Und ich hatte so viele Fragen, ungeklärte Fragen. Und ich dachte, ich hatte den Wunsch, ich möchte zum Abendmahl gehen. Herr, mit all diesen Fragen in mir, aber mir fällt es wirklich schwer zu glauben. Und dann hat es Gott so geführt, muss ich sagen, dass ich dann stand zwischen 2 großen, kräftigen Brüdern, 2 Meter groß, kräftig. Und plötzlich fühlte ich so rein intuitiv, so wie 2 Engelfürsten neben mir, die sagen, wir stehen jetzt gemeinsam und wir gehen diesen Weg gemeinsam vor Gott. Und wenn es dir jetzt schwerfällt, hier mitzugehen, wir nehmen dich mit auf dem Weg. Und ich fühlte mich einfach Teil dieser Glaubensgemeinschaft. Ich habe in unserer Arbeit ab und zu mit orthodoxen Christen zu tun. Und da staune ich manchmal, wie die Gemeinschaft des Glaubens für die eine ganz andere Bedeutung hat. Wir haben mal diskutiert über die Frage, ja, wie ist das heutzutage, wenn man glaubt, wie ist das mit dem Glaubensbekenntnis? War so eine Gesprächsrunde und die Christen aus dem Westen haben gesagt, ja, was sollte da nur das Glaubensbekenntnis sprechen, wenn man das wirklich auch glaubt, was da drin steht? Und dann sagten die Orthodoxen, ja, das ist doch das Glaubensbekenntnis der Kirche. Das haben Menschen durch Jahrtausende geglaubt, das steht fest, das ist die Wahrheit Gottes. Und gerade wenn du durch eine Phase des Zweifels gehst, dann sprichst du das mit und die Gemeinde trägt dich mit und dann wächst dein Glaube wieder und dann kannst du es auch wieder glauben und dann kannst du fest werden. Da dachte ich, okay, interessantes Verständnis. Wir glauben gemeinsam. Und da, wo einer in der Krise ist, glauben wir für ihn mit und tragen ihn mit. Thomas steht nicht allein. Es gilt aber jetzt nicht nur in Bezug auf die anderen Jünger, die ihn mitgetragen haben. Es gilt natürlich für Jesus. Er selbst begegnet ihm und kümmert sich um ihn. Er gibt sich ihm zu sehen. In Klammern, bei Thomas war das auch wichtig, dass er ihn tatsächlich leiblich noch gesehen hat, weil später war ein Kriterium, wer ein Apostel sein sollte, der musste dem Auferstandenen eine sichtbare Begegnung mit dem Auferstandenen gehabt haben. Deswegen war das auch, ich sag mal, kirchengeschichtlich für die frühe Gemeinde wichtig, dass Thomas ihn tatsächlich noch begegnet ist. Aber Jesus gibt sich nicht nur zu sehen, er sagt hier etwas ganz Entscheidendes auch. Er sagt zu Thomas, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Ich habe da ein bisschen drüber nachdenken müssen, ja, was ist das eigentlich? Das hört sich für uns einfach nur wie so eine Aufforderung an. Ja, glaube doch. Ich frage euch, wenn einer am Zweifeln ist und ein anderer sagt ihm, dann glaubt doch halt. Ist es hilfreich? Je nach Umstand, vielleicht empfindet derjenige, der sagt, ich würde ja gerne, aber es fällt mir schwer. Vielleicht empfindet man das dann eher als einen zusätzlichen Druck, der gar nicht so hilfreich ist. Bei den Aufforderungen Jesu ist es etwas anderes. Und das ist was, was wir ganz leicht übersehen bei Jesus, immer wenn er Menschen zu etwas auffordert. Jesus spricht mit der Vollmacht des Schöpfers. Jesus spricht mit der Vollmacht des Schöpfers, auch in das Leben von Menschen hinein. Mit der Vollmacht des Schöpfers, der das, was er sagt, in dem Moment auch schafft. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Jesus sagt zum Beispiel zu einem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett und geh. Ist das nur eine Aufforderung? Dann hätte der nie aufstehen können, der war gelähmt. Es ist nicht nur eine Aufforderung. In dieser Aufforderung ist das Heilungswunder drin, ist die Kraft, es tatsächlich zu tun. Das Geschenk der Heilung liegt dort direkt drin. Jesus spricht mit dem Wort des Schöpfers in das Leben hinein und der Gelähmte kann aufstehen und ist tatsächlich geheilt. Wenn Jesus in Thomas' Leben hineinspricht, sei gläubig, dann ist das beides. Er schafft in diesem Moment die Möglichkeit zu glauben und gleichzeitig ist es die Aufforderung an Thomas, sich für den Glauben zu entscheiden. Wenn du mich fragst, ist Glaube ein Geschenk oder eine Entscheidung, dann würde ich immer sagen, gerade dieser Trotzdem-Glaube, dann würde ich immer sagen, er ist beides. Er ist beides. Es ist ein Geschenk, das Jesus mir macht. Er ruft mich zum Glauben und damit weckt er Glauben in mir, macht er Glauben möglich. Er hält mir den Glauben wie ein Geschenk hin und sagt, wenn du glauben kannst, dann, weil ich dir Glauben schenke. Er hält ihn mir hin, aber ich muss mich dann natürlich auch dafür entscheiden, das Geschenk annehmen. So wie der Gelähmte aufstehen musste in dem Moment. Wenn Jesus gesagt hätte, steh auf, nimm dein Bett und geh, und er wäre liegen geblieben, ja, dann hätte das nichts verändert. Es gibt einen Punkt, wo man sich auch entscheiden muss und wo einfach das Liegenbleiben im Zweifel dann auch nicht weiterhilft. Jesus sagt zu Thomas, sei nicht ungläubig, sondern sei gläubig. Und ich dachte so, vielleicht sagt er das zu dem einen oder anderen von uns heute Morgen auch und spricht das so in unser Leben hinein. Vielleicht können wir unseren Namen einsetzen, statt Thomas, Andreas oder wie auch immer euer Name. Gerade wenn du durch die Zeit der Krise gehst, verliere nicht den Glauben. Vertraue mir weiterhin. Ich spreche mein schöpferisches Wort in dein Leben. Sei gläubig. Vertraue mir weiterhin. Du kannst mir vertrauen. Und gleichzeitig fordert Jesus dich damit heraus. Entscheide dich heute dafür. Ich möchte dir vertrauen, auch wenn mir es vielleicht nicht leicht wird. Ich möchte diesen Weg mit dir gehen, auch wenn ich dich nicht in allem verstehe. Ich kann mich für den Glauben entscheiden, weil Jesus mir Glauben schenken will. Er geht mit durch die Zeit der Krise und kümmert sich, auch wenn ich ihn gerade nicht sehen kann. In der Zeit der Krise stellt man sich ja manchmal die Frage, ja, wo ist Jesus eigentlich? Jetzt, wenn ich ihn brauchen würde, wo ist er? Was macht er? Ich habe eine wunderbare Antwort in der Bibel gefunden. Der Hebräerbrief sagt, Jesus steht für immer vor Gott, dem Vater, und vertritt uns. Wenn du dir je diese Frage stellst, wo ist Jesus jetzt eigentlich? Er ist vor dem Vater und er betet für dich. Und wofür betet er? Sein tiefstes Anliegen für seine Nachfolger, gerade die durch die Krise gehen, zu Petrus hat Jesus einmal gesagt, ich habe für dich gebetet, wofür? Dass dein Glaube nicht aufhöre. Das ist Jesus eigenes Anliegen, dass dein Glaube nicht aufhört. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Dieser Satz ist eine Seligpreisung, genau wie in der Bergpredigt, kennt ihr die Seligpreisung. Selig sind die und so weiter. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Jesus preist hier in diesem Satz nicht die selig, die in hellem Licht leben, auf der Höhe des Glaubens gerade unterwegs sind, sondern er sagt, ich preise dich gerade dort selig, dort, wo du im Moment mich nicht sehen und verstehen kannst, wo du durch ein Dunkel gehst, aber mir trotzdem vertrauen willst. Da, gerade da, stehst du unter meinem Wohlwollen, unter meinem Segen, unter meinem Heil. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Amen.